Mahlzeit.
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 Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, was gibt's denn heute?
Mittagspause bei Radio Blau.
Seid gegrüßt in dieser Sendung. Ich stehe auf dem Richard-Wagner-Hain. Das ist auch der Platz, wo alljährlich der Hörspielsommer stattfindet. Und der beginnt jetzt am Mittwoch, dem 9. Juli, an der Wiese am Elsterflutbecken. Richard-Wagner-Hain, genau gesagt. Und wird dann auch von Mittwoch bis Sonntag wieder dort laufen. Das sind wieder sehr schöne Hörspiele zu hören. Der Hörspielsommer widmet sich allgemein wieder mal dem Hörspiel dieses Jahr. Es wird zum Beispiel am Mittwoch der Richt-Günther-Eich-Preis thematisiert und vergeben. Da wird auch ein Klassiker des Hörspiels zu hören sein, nämlich von Rohrwolf, Bananenheinz. Sehr schönes Hörspiel, wie überhaupt das Gesamtwerk an Hörspielen, das häufig aus Collagen besteht, von Rohrwolf eben sehr hörenswert ist. Und Bananenheinz ist ein Klassiker, in dem wir vielleicht mal kurz reinhören, eine Sekunde. Dann geht es auch weiter am Freitag. Zum Beispiel wird da Punk eine Reihe von Hörspielen gewidmet sein. Unter anderem geht es um Iggy Pop, aber auch um die ostdeutsche DDR-Post-Punk-Band Sando. Kai-Uwe Kohlschmidt von Sando wird da zugegen sein. Und aus diesem Anlass haben wir auch diese ganze Sendung Kai-Uwe Kohlschmidt und seiner Band Sando gewidmet. Ich habe die auch mal live gesehen in den 90er Jahren. Und sie hatten ziemlich viele Hits, die auf dem Jugendradio DT64 lief damals. Wir hören noch Musik von Sando jetzt zu Beginn und dann geht's weiter. Es geht um Sando, den, wie gesagt, eine Reihe von Gesprächen am Freitag auf dem Hörspielsommer gewidmet sein wird. Und Kai-Uwe Kohlschmidt von Sando wird auch persönlich vor Ort sein und im Gespräch da sein. Und auch von ihm wird ein Hörspiel laufen über die Gruppe Sando am Freitag. Und weil es hier beim Flutbecken immer auch viele Mücken gibt, habe ich mir schon Anti-Mücken-Tötolin, ein Produkt aus DDR-Produktionen, aufgetan. Denn das ist ganz gut gegen die Mücken hier. Und wir hören jetzt viel von Sando, das Stück Traumlos.
Live bei uns im Studio zu Gast Kai-Uwe Kohlschmidt von Sando.
Sando, ja, das ist der Neighborhood, der Stadtteil in Cottbus, wo Chris und ich gewohnt haben, aufgewachsen sind und unsere ersten Schritte gemacht haben. Und das war für uns damals irgendwie so selbstverständlich, sich simpel danach zu benennen, etwas Unverfängliches zu nehmen, etwas, was einen nicht festlegt auf einen Style oder eine Denkrichtung. Und die ersten 100 Sando-Titel, die sind nicht zu hören, außer wir werden uns erinnern, weil sie selbst die Aufnahmen, die es davon gibt, sind nie veröffentlicht worden und das ist, hat auch seinen Grund. Chris war 13, ich war 14, als wir das aus der Taufe gerufen haben, als Faschingsidee eigentlich. Also wir haben uns verkleidet als Band und haben dann die Kostüme nie wieder abgenommen.
Du bist eigentlich Leipziger.
Böhlitzer, ne? Heute ist das Leipzig, vorher war das die größte Industriegemeinde der DDR. Also als ich da geboren bin, ich bin 71 weggegangen, da war ich 3.
Ja.
Aber bin immer wieder gekommen, 2-3 Mal im Jahr zu meiner Oma und zu meinem Cousin, Cousine, Onkel, Tante und so. Mein Cousin hat bei Chemie Leipzig gespielt.
Und Cottbus, Metropole, Musikzentrum der europäischen
Bewegung. Wie hieß es? Ja. Der DDR-Sprech war der Bezirk der Energiearbeiter.
Ja, der Energiebezirk, ja, Braunkohle. Aber es hatte, das durften wir dann noch erleben, es hatte durchaus erquickende Nischen, bohemhafte Verstecke, wo vor allen Dingen auch Free Jazz lebte. Also wir sind ja vor allen Dingen mit Free Jazz sozialisiert. Also Free Jazz in Peitz und dann später in Cottbus, das Jazz-Podium. Also wir haben vor allen Dingen gesehen, wie Sven Arke Johansen mit Erbsen aufs Schlagzeug spuckte. Oder Dietmar Diesner den einen Ton nicht zu Ende bekam. Und also diese verrückten Freaks, die waren dann auch bei Scheuerker, dem Maler, Fürst, immer in der Küche und so. Dort sind wir eher groß geworden, bevor wir auch die ersten Punks dann registrierten, die es auch durchaus in Cottbus gab. Also die hießen dann Titte, Abfall, Siggi Suppe.
Ja. Bei uns Rotz und Typhus.
Ja, genau. Und das ist der Stadtteil Sandow, wie könntest du den mal so grob beschreiben? War das jetzt eher so ein Neubauplatte oder Altbau?
Volle Kanne Neubau. Mhm. Ja. Also es war mal ein winziges sorbisches Dorf und ist aber volle Kanne Neubau. Sowas wie Grünau hier, nur dass da eben die Spree durchgeht. Und inzwischen, also noch in den 90ern hat mir mal einer auf die Schulter geklopft und hat mir gesagt, du Freundchen, Sandow ist jetzt übrigens rechts. Und, aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch gegeben. Es ist jetzt vor allen Dingen ein Ort der Senioren.
Ja, alles klar. Und als
Nazis
ihr,
werden auch alt.
Da kann keiner was gegen. Und als sozusagen vom Duo zur Band, wie habt ihr euch denn da so gefunden? Auch da in dem Kiez, sage ich jetzt mal, Sandow?
Ja, also Chris und ich, wir waren an der Rosa-Luxemburg-Schule und gegenüber lag die Karl-Liebknecht-Schule. Dort kam dann unser Schlagzeuger her, unser erster Schlagzeuger. Und aber das dauerte erstmal 2 Jahre, weil wir genügten uns einander. Okay. Ja, also wir haben wir sind zusammen zur Musikschule gegangen und also die ersten Stücken, das ist auch unglaublich naiv, kindhaft, also allenfalls zu mit den frühen Ärzten dann so ein bisschen zu vergleichen. Und
immerhin.
Aber wir waren eben so nice, also so, wir waren irgendwie sympathisch und dadurch, dass wir so schlecht spielten, hielt man uns in irgendeiner Weise für Punks.
Okay. Ihr wurdet also in eure spätere Rolle gedrängt, obwohl Punks.
Ja, also nicht so, aber so vom musikalischen Stil. Wir waren für Ostrock, hatten wir das Zeug auch nicht.
Ja, ist klar. Diese verspielte Prog-Rocker-Mentalität.
Ja. Und die ersten Live-Auftritte dann so mit, also ich sag mal, Band beginnt ja in vielerlei oder von vielen Menschen die Auffassung, sobald ein Schlagzeug und ein Bass dabei ist, dann sprechen die Leute eigentlich meistens von einer Band irgendwie. Und wo habt ihr da so die ersten Live-Erfahrungen gesammelt?
Wir haben, wie gesagt, auf einem Fasching, Kinderfasching angefangen, also auf unserem Klassenfasching. Dann, dann aber richtig ging das los beim Fahnenappell und beim
Fahnenappell habt ihr gespielt.
Ja, oder bei der DSF oder beim Brigadeabend. Oder
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, genau. Nicht DAF, ne?
Nicht DSF für alle. Bei der DSF, jetzt, genau. Wir sind dann auch mit dem Handwagen gefahren oder im Winter mit dem Schlitten. Also wir hatten
zum Auftritt.
Zum Auftritt, ja. Und dann, wir haben einfach alles mitgenommen, dann vor allen Dingen im Sommer immer an die Ostsee. Und als wir dann die Schlagzeuger hatten, wir hatten gar nicht bemerkt, dass uns ein Bass fehlt. Also wir hatten die erste Einstufung, glaube ich, 84 und Schmitte von BK13, der stand uns so als Mentor zur Seite, damit wir diese Hürde bringen. Und der sagte, wieso habt ihr keinen Bass? Wieso? Brauchen wir einen Bass?
Natürlich, jede Band braucht einen Bass.
Ja, wieso denn?
Hat sich aber auch wieder alles relativiert.
Ja, ein Esser mehr. Ja. Ja. Und er brachte dann den lustigen Bassisten mit und dann konnten wir auch diese Einstufung schaffen.
Alles klar.
Aber nicht jetzt mit Karnevalsmusik, oder?
Womit?
Mit Karnevalsmusik. Wir sind gerade in der Karnevalszeit.
Wir haben nur unsere Stücken gespielt. Und Schmitte sagte dann, wenn ihr eine Einstufung machen wollt, dann müsst ihr ein Lied covern. Ja, wieso denn das? Ja, das wollen die sehen, ob ihr das könnt. gut, wir mochten damals U2 und versuchten uns dann in The Name of Love, was entsetzlich klang. Mhm. Also so, dass Schmidt sagte, hier, hört mal hier rein, das schafft er vielleicht. Und das war Sommerpalm, Sonnenschein oder so ähnlich von Die Ärzte. Und das haben wir dann hingekriegt.
Okay, in der DDR. Ich meine, immerhin Die Ärzte und nicht Karate.
Ja, nee, Schmidt war, der wohnte ja auch unter den besagten Punks. Also war selber nicht unbedingt Punk, aber die wohnten da auf seinem Hinterhof.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal so eine kleine Hörbeispielprobe wollen wir nochmal, ist ein bisschen später, aber eine der ersten Aufnahmen, die bei Paroktikum bei Lutz Stramm gelaufen sind, von Sando, und da hören wir jetzt einfach mal rein und sprechen dann mal drüber, und zwar das geht. Erstmalig gespielt bei Paroktikum, 31. März 1987, sagt das Archiv.
Und nicht nur Englisch, sondern Deutsch.
Genau. Mhm. Und entstanden circa?
Wahrscheinlich den Winter davor, 86 oder so. Und bei Schmitte im Studio aufgenommen. Also er hatte ich glaube, es fing einfach mit dem Tape-Recorder an und dann einfach dieses Mischpult von der Live.pe, die wir hatten. Und dann. Ja, Schmidt hat uns immer viel geholfen und dort konnten wir zum ersten Mal halbwegs mikrofoniert aufnehmen.
Alles klar. Ja. War aber nicht Bandmitglied. Wer war jetzt
doch, am Anfang? Es gab die Band namens WK13.
Ja, ist klar. Ja,
und aber war Schmidt sozusagen Sänger und Gitarrist? Oder?
Er hat auch gesungen, aber er hat vor allen Dingen Bass gespielt.
Oder Bassist, ja, genau.
Nee, deswegen. Bass hat er nicht gespielt, er hat Gitarre gespielt. Anyway, aber er hat auch die Geschäfte geführt und so.
Und genau, und er war auch relativ früh so in diesem Technikbereich. Also so, was Stolle hier in Leipzig war Schmitte in Cottbus.
Und Sando waren jetzt am Anfang, also jetzt sind wir ja schon irgendwie 85, 86 oder so. Mhm. Wer war da jetzt alles dabei? Wie hast du die Leute gefunden oder ihr euch?
Ja, unser erster Bassist, der musste dann zur NVA und dann trafen wir unseren jetzigen Bassist, der bis heute Bassist ist, noch Cellist ist, Tilman Fürstenau, aber den trafen wir an der Musikschule. Und unser erster Schlagzeuger, von dem ich vor uns sprach, für den war das irgendwann zu schmutzig oder zu düster. Oder er mochte so eher Phil Collins, obwohl er einen guten Drive hatte, so zu spielen. Mhm. Aber wir waren da irgendwie nicht der Weg zum Disco-Himmel mit ihm. Und dann bin ich Tilman Berg begegnet, als ich, du weißt, tatsächlich im Stadt... Büro für Musik. Gott, wie hieß denn das immer?
Stadtkabinett, Kulturarbeiter, irgendwas in der Richtung.
Und dort habe ich fallen gelassen, dass wir einen Schlagzeuger suchen, und Tilman Berg war gerade in der Stadt als Baustudent angekommen, und er war just in dem Moment ins Büro gekommen, um zu sagen, falls eine Band jemand sucht.
Ja. Hey, göttliche Fügung.
Ja. Und, ja. Und seitdem sind wir so stabil zusammen. Also mein Fürstenau musste dann auch nochmal zur Armee. Da war der Andreas Spiegelberg am Pass. Und aber im Grunde hat sich da die Urformation 85, 86 gebildet.
Wie war denn die Szene da in Cottbus? Also wie würdest du das beschreiben? Man hat ja immer Berlin und andere Sachen.
Ja, es gab, also in unserem Alter, also diese Szene der Punks, das waren vielleicht 20 oder so. Und die waren aber eher, die lebten so Paria-mäßig. Also das war auch diese erste Generation Punk, die auch noch richtig aufs Maul gekriegt hat vom Staat selbst und so, die es auch nicht leicht hatten. Hingegen in meiner Generation, da kam dann sowas auf, wie in Leipzig auch hatte. Überall hat man das so 150, 200 New Wafer, also die auch The Cure hörten und The Smith und Joy Division und sowas alles. Und die Szene war sehr, sehr lebendig, weil irgendjemand hatte einen wahnsinnig guten Draht nach West-Berlin und schaffte auch mal die Weißpressung ran, also von West-Berliner Veröffentlichung und kursierte dann sofort auf Kassette und es war einfach ein elitärer Kreis auch, in dem man sich so gefühlt hat als was Besonderes und dass man sich von diesem Kreis auch ein Stück weit beschützt gefühlt hat. Ich weiß, in der Zeit, ich war auch ein paar Mal in Leipzig, man fuhr ja auch selbst zu Konzerten. Ja, man fuhr sonst wohin, um befreundete Bands zu sehen oder neue Projekte gründeten sich und so. Da war Leipzig auch nicht weit weg oder man traf sich in Lugau zum Beispiel. Ja. Und dann gab es eben diese extreme Jazz- und Art-Szene. Das waren vielleicht auch nochmal 200 Leute und die konnten dann zusammen, wenn das Jazzpodium Großveranstaltungen gemacht hat, gut 500 Leute versammeln. Und eine Szene, die sich so nie wieder heute zusammenfinden würde, weil da heute alles in die Nischen geht. Ja.
Genau, es ist alles separiert, jeder macht so seins für sich. Und da war natürlich auch ähnlich wie Leipzig, Cottbus auch sehr übersichtlich, also auch, sagen wir mal, das wurde dann schnell durchgereicht, wenn mal was Neues da war. Ja. Das hat vielleicht hier
auch die Musiker, ne?
Die Musiker waren sich auch immer relativ oft die gleichen. Oder dann eben Schmitte, der dann halt höchstwahrscheinlich hinter jeder Aufnahme irgendwie gesteckt hat, die aus Cottbus kam. Aber da ist ja Leipzig gar nicht so viel anders gewesen.
Stelle. Schon ein Stück größer. Also ich habe bestimmt 5, 6 Mal so viele Bands wie wir gehabt. Wir waren eigentlich bloß 2, 3 Bands.
Wie kam es jetzt dazu, dass du jetzt, also der erste Titel war jetzt Englisch, ne? Also aber dieses Deutsche, das war von vornherein gesetzt, dass ihr deutschsprachig sein werdet und nicht wie eben, was weiß ich, Cure, Smith oder was weiß ich, die großen.
Ich glaube, ich hatte dort auch ein Potenzial, dichter zu werden oder so eine Hybris. Ja. Also ich hatte eben die deutschen Expressionisten gelesen, viel Brecht gelesen und für mich war klar, in die Richtung geht's. Ja. Und wir haben 6 Mal in der Woche geprobt. Also wir haben unglaublich viel
Respekt.
Output gehabt und natürlich auch ganz viel wieder weggeschmissen, aber wir haben einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Und auch alles in uns aufgenommen. Also wenn ich in die Zeiten reinhöre, ich höre auch ständig Stilistiken, die uns gerade interessierten, die durch uns durchgingen. Und so dass das doch eine sehr wilde Zeit auch war.
Gab es trotzdem Inspiration jetzt von außen, also auch was musikalisch anbetrifft?
Ja, sagst. Ich denke schon, obwohl wir in der Zeit das noch nicht so umsetzen konnten. Aber in der Zeit hat uns, dann vielleicht schon eher 88, war Nina Hagen irgendwie sehr präsent für uns. Aber natürlich auch die englischsprachigen Acts, die man jetzt hier nicht so hört, also die jetzt da nicht so stattfinden. Aber also was die Szene damals einfach hörte, von Lydia Lunch bis Nick Cave bis Neubauten, das war permanent da.
Die Texte hast du alle geschrieben?
Also die Texte habe ich geschrieben, bis auf 1, 2 im allerersten Jahr, die hat Chris noch geschrieben. Ja.
Also auch so mit Botschaft, sage ich mal, also DDR war ja berühmt dafür, dass Kunst ja immer auch die Funktion hatte, eine persönliche und eine mitunter politische Botschaft noch mit zu verbreiten.
Ja, bestimmt. Also am Anfang waren es reine Teenager-Themen. Bis man dann, weil wir mal 3 Wochen auf dem Zeltplatz waren und etwas verwahrlost aussahen, wir waren eigentlich Popper in der Zeit, also 1983. Und da hat er eben so ein bisschen runtergekommen aussahen, nach 3 Wochen Zeltplatz, und von der Trapo einkassiert worden sind. Und dann zum ersten Mal auch echte Punk-Freundschaften hatten auf den Zeltplätzen. Und dann gingen einem so langsam die Augen auf, wo man eigentlich ist, und fing das immer an, mehr zu hinterfragen.
Ja.
Und fand dann Gleichgesinnte und hatte dann immer einen spannenden Austausch.
Ja.
Wir hören noch mal von eurer ersten Platte, jetzt ein Stück mit deutschem Text.
Die Invasion.
Griff zur Reserve, Krankheit wird kommen. Die Invasion schleicht sich in mein Ohr und baut die Front auf. Gille, geil, geif aus fremder Hasenscharte. Kommt, 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 der Front bricht zusammen.
Von eurem ersten veröffentlichten Album eigentlich, oder?
Mhm, ja.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, wir hatten ja vorher schon das Glück, auf diesem Sampler oben zu sein. Kleeblatt 23, glaube ich, hieß das.
Die anderen Bands war der Titel.
Genau. Richtig. Und wir waren einfach die nettesten. weil wir auch gar nicht wussten, dass man so viele Klippen umschiffen müsste. Ich glaube, Wolf-Dietrich Fruck fand uns einfach nett und dachte, die Jungs aus der Provinz, die machen einfach nicht so viel Ärger wie die anderen oder so, die dann so Forderungen haben, das und das muss aber sein und so. Wir wussten gar nicht, dass man so viele Forderungen stellen kann.
Alles klar.
Und dann, als wir die Platte verhandelt hatten, da war der Sound noch gar nicht so weit, aber die Schritte gingen dann immer schneller in der Zeit. Ne? Und so hatten wir als allererste Band dieser Szene, durften wir das Album produzieren, nur kam es nicht gleich raus, weil es in den Eisschrank wanderte.
Ja, ist klar. Das hatte natürlich auch mit eurer textlichen Entwicklung zu tun, weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass du sozusagen die Entscheidung in Deutsch zu texten hatte auch viel mit den Klassikern zu tun und Stichwort war Brecht auch. Also dass du sozusagen da auch schon vielleicht gemerkt hast, dass Text und Musik nicht alleine das Medium sind, wo du dich bewegen willst. Also dass dann sozusagen schon so ein bisschen dieser größere Radar, also Stichwort Theater oder Musik für Theater zu machen. Also wie, weil das war ja dann schon relativ früh bei euch, ging das ja auch parallel los, solche Aktivitäten.
Das stimmt, ja. Aber es lag auch ein bisschen in der Luft. Also ich weiß so, in der Berliner Szene, da war das dann schon so en vogue, Projekte zu machen, also Crossover, sich auszutauschen, einen Maler mit auf die Bühne zu nehmen oder so. Ich glaube, in Leipzig gab es auch ein Projekt, das hieß Rot.
Richtig.
Oder so. Die haben das auch ein bisschen aufgebrochen, also das normale Band sein oder so. Ich neige auch immer dazu, mich zu langweilen, wenn ich etwas als Form entdeckt habe. Und der Entwicklungsschritt, dass ich, wenn ich 19 bin, genau wie Brecht das erste Stück draußen haben muss, das war eben Pflicht. Oder mein Geltungsdruck. Und das dann zu verbinden innerhalb von einem Projekt und außerhalb von einem Theater, einfach auf der Bühne. Ich glaube, wir hatten 1984 oder so, hatten wir Paule Panke von Panko gesehen und das hatte eine gute Energie. Und in der Richtung können wir die Bühne auch benutzen. Dann sind wir auch fern von jeder Theaterzensur, bekam es natürlich mit der anderen Zensur zu tun.
Das war ja noch die Zeit, wo auch Konzeptalben gemacht wurden. Mhm. Also wo eine Idee gewissermaßen dahinter stand, eine bindende Idee zwischen den solitären Titeln. Mhm. Also das war auch schon dein Anliegen, ich sag's jetzt mal simpel, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise also Zusammenhänge über den Text zu transportieren.
Ja, also bei dem Theaterstück Aufbruch und Aufruhr gewiss. Ja, also bei Sandow selbst ging das mit der konzeptuellen Idee eines ganzen Albums wahrscheinlich erst 92 los mit Fatalia.
Okay.
Und das anderen waren dann doch noch Sammelsurien.
Ja. Aber bei dem Aufbruch und Aufruhr, da gab es ja nur insgesamt 3 Aufführungen. Das war, wie ich mitbekommen habe, jetzt nicht das eigentliche Ziel, nur 3-mal aufgeführt zu werden. Was war da der Grund dafür?
Ja, man hat uns, also offenbar haben sie immerhin 3 Aufführungen gebraucht, um zu bemerken, dass das Theater zwar schlecht ist, aber der Titel schon nicht geht. Und, okay.
Der Aufbruch und Aufruhr in der DDR, das stimmt. Ja. Heute völlig normal, aber.
Und der Titel selbst, also der in dem Stück auch, der dem Stück den Namen gegeben hat, ja, der war dann schon sehr provokant und dann haben sie uns einfach die Pistole auf die Brust gesetzt. Nicht direkt, sondern als erstes wurde der Proberaum aufgebrochen und sämtliche Texthefter verschwanden. Und wir sind dann einfach zur Polizei gegangen, haben gesagt, unser Proberaum wurde aufgebrochen. Dort haben die uns 3 Stunden sitzen lassen, dann kam ein Offizier und hat uns die Hefter in die Hand gedrückt und gesagt, wir wissen Bescheid. Und dann bekamen wir Gott sei Dank von jemand aus dem Bezirkskabinett für Kulturarbeit einen Hinweis, dass er beauftragt ist, genau das zu veranstalten. Die wollten es nochmal richtig sehen und dann hat uns gewarnt, dann werdet ihr möglicherweise verhaftet. Und dann waren wir eigentlich ratlos, was wir machen. Und er hat uns dann eine Brücke gebaut. Er hat gesagt, wenn ihr das nicht mehr spielt, verstehe ich, dann verliert ihr das Gesicht vor der Szene, dann geltet ihr als Feiglinge. Aber ihr könnt jetzt sagen, dass ihr ästhetisch einen nächsten Schritt gemacht habt und ein neues Stück in Angriff nehmt. Und dafür besorge ich euch sogar eine Förderung.
Ah, okay.
Und dann mussten wir aber dann, Chris und ich waren in der Zeit quasi asozial, hatten keine Jobs, nach offizieller Lesart.
Ja. Warst du damit gefährdet?
Ja, klar. Und dann hat er uns in so lustige Jobs gepackt. Chris ist in so einen Kindergarten für Behinderte als Hausmeister gegangen. Und ich bin direkt im Bezirkskabinett für Kulturarbeit als Hausmeister.
Alles klar.
Dann untergetaucht.
Und von einer dieser Aufführungen, da ist ja auch auf deiner Webseite so ein Stasi-Protokoll veröffentlicht. Mhm. Da war ich insofern überrascht. Also der Ort kommt den einen oder anderen vielleicht bekannt vor, der Kohlenpott in Doberlug-Kirchhain. Die Veranstalter waren die Leute vom Jugendclub Extrem, die eigentlich in Lugau ihre Homebase hatten. Aber für große Events sind sie ja immer nach Doberlug gegangen in Kohlenpott. Das war ein Riesensaal. Und da hat ein Stasi-Mann ein Protokoll abgeliefert und da ist sehr verrückt zu lesen. Und zwar sagt er, also nachdem er sich auslässt über das ganze staatsfeindliche Gebaren der Band und der Texte und eher so nebenbei am Ende erwähnt er noch den Titel, ich muss jetzt mal gucken, Bohren in der DDR. Also das schreibt er mit B-O-H-R-E-N, also quasi wie die Bohrmaschine. Und genau, und welchen Titel er meint, da würde ich mal sagen, hören wir einfach mal rein.
Thousands.
ich hatte mich ja damals schon immer gefragt, bei dem Titel, auch zu DDR-Zeiten, habt ihr denn mal Kontakt mit Katharina Witt gehabt? Wie fand ihr denn euren Titel?
Oder? Ich glaube, unsere Promo-Agentur beim letzten Album hat versucht, sie einzuladen. Ich weiß nicht, ob wir da auch einfach zu klein sind oder ob ihr der Humor nicht gefällt, der in dem Titel stattfindet. Ja. Oder I don't know.
Nee. Wofür stand sie denn? Wofür stand denn Katharina Witt? Na,
unsere Eisprinzessin, ja. Die auch in Galgeria das als zweite Olympiagold geholt hat. Na, die stand ja für die DDR selbst, na, für die sonnige Seite der DDR und die Selbstbepinselung für das ewige Rote Reich und als Volkskammerabgeordnete.
Mit dem FDJ.
Einfach für das totale Einverständnis. Ne? Und ob sie wirklich damit was zu tun hat, keine Ahnung, aber dafür war sie ikonografisch nun instrumentalisiert.
Genau. Ja. Sie war wahrscheinlich auch noch jung gewesen. Aber Born in GDR jetzt als wiederum Versatzstück, Born in USA, gab es da irgendwelche Anwandlungen, dieses mal als Metapher zu nehmen, also diesen, von wem war das?
Bruce Springsteen. Ja. Genau. Ich meine, das war ein legendäres Konzert.
Genau, irgendwo. Und ich war den Tag davor bei James Brown und kannte quasi das Gelände und wie es sich anfühlt, wenn da 100.000 Leute sind. Und da wurde, glaube ich, Katharina Witt schon ausgepfiffen, die das moderierte.
Richtig, ja. Da war ich dabei. Also James Brown hatte ich mir auch angeguckt und da gab es auch schon Ärger.
Ja. Und am nächsten Tag, das habe ich nur im Fernsehen verfolgt, das war dann quasi der zweite Baustein dazu. Das war, manche sagen, es soll eine Woche später gewesen sein, ist ja auch wurscht. Dort eben feierten sie den Boss und dieses Lied und er sang den Refrain gar nicht mehr selbst, sondern einfach diese 100.000 DDRler. Und das, viel mehr braucht es nicht. Also wir haben das Lied innerhalb von einer halben Stunde geschrieben und den Text kann ich mir überhaupt nicht erinnern, dass ich da was geschrieben habe, aber das war sehr schnell so da.
Ja. DDR war eine Inspirationsquelle.
Und dieser Titel sollte ja, oder ich meine, er war dann im Endeffekt auf eurem Debütalbum, aber wichtig ist zu erwähnen, wenn die DDR nicht oder die Mauer nicht am 9.11. geöffnet worden wäre, dann wäre die Platte so nicht rausgekommen mit dem Titel.
Das stimmt, ja. Wir haben zuerst mal Glück gehabt, dass wir, da wir an diesen offiziellen Struktur teilnahmen, da wir eine Einstimmung hatten und irgendwann im ganzen Land gab es immer mehr poröse Stellen, Jugendclubleiter, die so eine Veranstaltung organisiert haben, die so eine Konzerte organisiert haben, wo die Art gespielt hat oder die anderen und so. Das wurde immer mehr, ja, die Struktur wuchs. Und so waren auch beim Radio immer mehr Leute, die Dinge machten, die waren früher undenkbar. Und so haben wir in Suhl gespielt, bei so einem Amateur Musikertreffen, war natürlich von der FDJ organisiert, war alles von der FDJ immer damals offiziell. Und dort hatten die einen Live-Mitschnitt für uns. Aber niemand fragte uns, was spielt ihr denn, Freunde? Ja, weil wir hatten ja ein offizielles Spielerlaubnis. Also die Hürde war sozusagen genommen, konnte der Redakteur beim Radio sagen. Und dann war Born in GDR quasi versendet. Und in dem Moment konnte jeder Redakteur darauf zugreifen. Und jeder konnte sagen, das ist doch bei uns im Archiv, ist doch bereits genehmigt. Und dann verselbstständigte sich das Ding. Und nur auf Platte war es nochmal eine höhere Hürde. Und das ging dann bis zum Kulturminister hoch. Und bis wir dann die Absage bekamen für das Album, was wir bereits früher 89 fertig waren, wir könnten es austauschen, das Lied. Und dann haben wir gesagt, okay, wir tauschen es aus gegen Harmonie und Zerstörung, was wir in Ungarn aufgenommen hatten. Und das, den Trick haben sie aber durchschaut, die wussten schon, dass dieser Titel inhaltlich wesentlich die schärfere Axt ist.
Ja, führt mich gleich zu der Frage, die wir eigentlich alle stellen. Hast du mal deine Akten angeschaut?
Leider nicht, also da sie sehr wahrscheinlich vernichtet ist. Also bei Cottbusser Fällen ist sehr viel in Frankfurt gelandet und geschreddert worden. Es gibt nur noch die Karteikarten, die Kopfkarten.
Okay.
Und dann diesen ominösen Bericht, der aber nicht in unseren Einzelakten ist, sondern nur allgemein hinterlegt ist für Sando.
War dieses Born in GDR auch in dem Film mit drin, auf dem vielleicht mal zu sprechen kommen, Flüstern und Schreien?
Nee, der Film wurde schon 87 gedreht.
Okay.
Ja, genau.
Also könnte man jetzt sagen, die Aufnahmen zu eurer ersten Platte und die Dreharbeiten, lief das fast nebenher so ein bisschen?
Ja, also die Anbahnung, ne? Also lief quasi parallel, als wir zum ersten Mal im Suhl als Beobachter zugelassen waren. Das
Suhl Zirkus war Cottbus, diese
Amateurwerkstattwoche.
Richtig. Ja. Fand die eigentlich jedes Jahr statt?
Jedes Jahr, jedes im Jahr, Herbst. Ja, und 86 waren wir als Beobachter des Bezirkes Cottbus geschickt worden. Und wir haben da vieles beobachtet, Chris und ich. Und
oh Mann.
Und haben mit Wolf-Dietrich Fruck einfach auch einen ordentlichen Schnaps getrunken, bis er uns nett fand. Und beim zweiten Mal, da spielten wir dann schon, wo dann eben dieses Born in GDR aufgenommen wurde. Ja, das muss das zweite Mal. Ja. Gott, dann war es andersrum. Beim ersten Mal sind wir hier in Leipzig umgestiegen. Und dort stiegen Dieter Schumann und Jochen Wisotzki auch in den Zug. Die kamen gerade von Die Art, von euch.
Wir hatten uns, also ich, liebe Hörer da draußen, also ich habe selber auch mal Musik gemacht bei einer Band namens Die Art und wir waren da auch mal ganz vorne im Slot, in diesen Dokumentarfilm eventuell reinzukommen. Und die Geschichte erzählt jetzt Kai Uwe
ja, weiter. Also leider hatten wir einfach eine filmische Fläche oder Projektionsfläche für die Filmemacher, leider für die Art. Mhm. Denn wir erzählten davon, dass wir mal im Sommer an die Ostsee fahren, am Lagerfeuer sitzen und oder mit dem Fahrrad dort hochfahren. Das war Film. Ja, ja, und nicht schon wieder eine Band, die im Proberaum rumhockt und ein Bier zu viel getrunken hat. Leider haben sie uns gegen euch ausgetauscht, nicht silly oder so, aber sorry for that.
Ja, ich sag mal, in dem Moment, wo es passiert war, fand ich es nicht so toll. Im Nachhinein finde ich es eigentlich ganz gut, weil dieser Film als Dokument, als zeithistorisches Dokument in der Zusammenstellung schon einfach sehr gelungen ist, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und man darf ja nicht vergessen, dass dieser Film, also ich meine, Paroktikum war sozusagen das erste Airplay, sozusagen mehr Öffentlichkeit. Und der Film kam 88 in die Kinos, also gedreht wurde 87 ungefähr.
Naja, länger, also 85 ging das schon los.
Oder ab 86 vielleicht schon, ja.
Die haben zwei Jahre recherchiert.
Ja, das war auch ein Riesenbudget. Ich glaube, die haben für einen Doc-Film über 1 Million DDR-Mark zur Verfügung gehabt.
12. Okay. Also vielleicht lüge ich. Nee, ich glaube schon, es war wahnsinnig viel Geld.
Ich habe es von 1,2.
Ja, aber, okay.
Einigen wir uns auf 1,2.
Ja, und Ostmark.
Ostmark, ja genau.
Aber der Kaufwert,
aber für der Kaufwert dieser Ostmark war ja nicht so schlecht innerhalb des
Kostens. Also man muss ja immer dazu sagen, dass dieser Film auch für die jetzt keine Musik gemacht haben, schon auch ein Icon gewesen war. Oder ein Zeichen, ein Symbol auch dafür. Es geht auch anders.
Ja, und als der ins Kino gekommen ist, 33 Kopien, das war für die kleine DDR eine immense Zahl.
Ja, der meistgesehene Dokumentarfilm bis Wim Wenders mit Buena Vista Social Club. Aha. Ja.
So sieht das mal aus. Ja. Und ich
schaut
aber,
ihn euch an da draußen, ne?
Also
Flüstern und Schreien.
Flüstern und Schreien.
Auf unserer Webseite habe ich den verlinkt.
Ja, message.com, schaut euch dort um. Ihr könnt auch die alten Sendungen nochmal hören. Jedenfalls war aber DEFA auch eine gewisse Schutzinstanz in dem Moment, die, was du gerade sagtest, Roger, so ein Zeichen ans System, dass so etwas geht, so einen Film zu machen. Das war genau die Frage, was du vorhin mit Amiga beschrieben hast.
Ja.
Wer übernimmt die Verantwortung? Und das war in den Bereichen der Kunst eher noch, fanden sich Leute zu sagen, okay, ich halte hier meinen Kopf hin. In Leipzig gab es zum Beispiel die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Da hat dann halt der alte Heisig gesagt, okay, ich halte euch den Rücken frei.
Ja,
das ist alles Kunst. Und bei Amiga hat es aber eben gefehlt an solch einer Persönlichkeit.
Das stimmt, in den oberen Rängen. Ne? Ja, also Fruck war schon mutig, aber was da drüber saß, war noch vom alten Eisen.
Mhm.
Und bei der DEFA, da saß ja auch Biesky, glaube ich, als Rektor.
Ja, das ist ganz anderes Kaliber.
Und der hat ja auch immer gesagt, selbst wenn sie die Filme wieder aus dem Verkehr gezogen haben, die ja durchaus gedreht wurden.
Ja.
Aber, also Dieter Schumann hat mir gesagt, dass sie hatten so gut wie keine Zensur, auch danach nicht. Also alles, was sie selbst nicht reingenommen haben, haben sie von selbst nicht reingenommen.
Aber, wollen mal ganz kurz für unsere Zuhörer da draußen mal was anbieten von dem Dokumentarfilm, kleinen Ausschnitt.
Der Tod ist tot und das Leben ist gelebt. Ist das schon jemand zu Land? Die Liebe ist geliebt und der Kuss ist geküsst. Niemand zu Land ist abgebrannt. Der Lauf ist gelaufen. Und mit Chris war ich saufen. Danach war niemand im Land.
Kunst ist dilettiert, die Dosis ist dosiert. Niemands Land ist abgebrannt, fortgerannt.
Kannst du da eigentlich mitsingen?
Summen bestimmt, also manche Zeile auch. Na klar, ich habe das ja auch oft gesehen, also weil man dann auf diverse Tourneen ging und...
Wird man drauf angesprochen.
War das nicht spontan? Also der Text sieht ja schon so aus, als hättest du den vorher geschrieben.
Der ist vorher geschrieben, aber, ja, also das ist von der Zeit her ein noch jüngeres Dokument als das erste Airplay, was wir von uns gehört haben.
Ja, okay, ist noch älter. Kann man fast so ein bisschen die Atmosphäre, wo ihr wirklich ganz früh auch angefangen habt mit Wandergitarre, auch mal sozusagen wirklich aufs Land zu gehen, also wie Liedermacher quasi unterwegs zu sein.
Ja. Also gut, die früheren Sachen waren noch fröhlicher, ne? Das ist jetzt schon sehr nachdenklich und selbstreflektierend, aber da hört man schon natürlich, wo der Gitarrist seine Griffe nicht kennt.
Vor allem mit der Wanderklampfe finde ich...
ist interessant, ja. Das sind ja auch die Momente der Wahrheit.
Und du hier in so einer Army-Kleidung, war das Programm, also diese Persiflage gewissermaßen, dieses Benutzen der...
Nein, gewiss nicht. Also so ein besonderes Utensil zu bekommen, wie diese seltsame Lanzermütze oder diese Jacke ist, glaube ich, kanadische Armee oder so. Das war einfach extrem selten, dass man sowas kam. Und wie sich das dann kombinierte, das konnte man sich kaum noch selbst
aussuchen. Wurde ja wie Gold gehandelt. Ja. Die Blueser wissen auch ein Lied davon singen, weil ich war ganz früh mit dem Parker.
Gammler.
So, ja, Gammler. Ja, vom Gammler zum Rowdy, zum Asozialen, dann letztendlich als Kulissenschieber irgendwo geendet.
Aber du hast vorhin noch erwähnt, dass ein Stück auch noch aus DDR-Zeiten, Tour de Luz, ist auch noch zu DDR-Zeiten. Ich habe das erst viel, viel später wahrgenommen. Mhm. Ich dachte, das ist auch ein neues Stück, aber...
Wir haben es später nochmal relaunched, aber es ist entstanden im Sommer 88. Da haben wir so eine Urlaubsband gegründet und sind mit großen Mexikanerhüten einfach drauf losgefahren und haben, wo wir wussten, dass das befreundete Bands spielen, haben wir uns davor als Support mit davor gehangen. Und in Rostock, da haben die anderen gespielt und die haben uns gerne als Support genommen. Und uns hat es da so gut gefallen, wir waren dann in der Mensa, war das Konzert und wir haben dann so Zimmer gehabt im Wohnheim und das war komplett leer, das Wohnheim. Und die anderen wollten eine Woche später in Wismar spielen. Und dann habe ich mit Toaster geredet, lasst doch euer Zeug hier. Ich versuche, dass wir hier in dem Wohnheim bleiben. Und dann bin ich zum nächsten Tag, das haben die auch gemacht. Mhm. Und dann am nächsten Tag bin ich zum Wohnheimchef, der war nur die Vertretung. Und habe gesagt, wir sind die neue Mensa-Band. wo sind denn jetzt, bleiben wir in diesen Zimmern, die wir gestern gehabt haben? Und der wusste von nichts. Ja, ist das jetzt nicht geklärt oder wie? Ich bin ja nur Vertretung und so weiter. Und ich habe ihn dann schwindlig gequatscht, bis er gesagt hat, ja, bleib doch einfach in den Zimmern, wenn die okay sind für euch. Ich sage, ja, klar. Aber wo ist jetzt der Proberaum? Und wie Proberaum? Wir müssen auch neue Stücke, wir können nicht immer dasselbe in der Mensa spielen. Ach so, das ist ja kein Problem. Und dann haben wir so einen Tagungsraum gekriegt und dort haben wir dann das Equip von den anderen installiert. Und haben am Tag einfach gejammt oder und abends sind wir tatsächlich in die Mensa, aber nicht als Band, sondern um uns da fürchterlich zu betrinken und das Leben zu genießen. Und
warum habt ihr nicht einmal oder wenigstens dort gespielt?
In der ersten Nacht haben wir da gespielt, also als Vorbild von die anderen.
Ja, gut.
Und dann, wir hatten mit dieser Urlaubsband hatten wir ein Coverlied von den Toten Hosen mit dabei und die Jahre ziehen ins Land. Und dann hatte sich rumgesprochen, dass die Toten Hosen
Undercover
in der DDR touren. Mhm. Und die hätten so große Strohhüte. Und jedenfalls vor Wismar, die holten uns dann wieder ab, die anderen, und vor Wismar, vor dem Club, war eine wahnsinnige Menschentraube. Die Toten Hosen. Ja. Und das waren dann wir, weil mein Kinder wusste ja, wie die aussahen.
Ja, genau.
Und wir haben da wahnsinnig abgeräumt in Wismar. Also in dieser Woche ist Tour de Luz entstanden.
Tour de Luz. Alles klar, wir hören jetzt mal eine Version, die ist allerdings jetzt auch neu aufgenommen. Und zwar stammt die von eigentlich einem Hörspiel, das habt ihr 2009 produziert, im Auftrag von HR2 Kultur. Und quasi deine Rolle übernimmt der Alexander Scheer, ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt, Schauspieler.
Was heißt seine Rolle?
Meine Figur, mein alter Ego.
Genau. Also erklär das, doch mal, worum es da geht.
Ja. In dem Hörspiel Im Feuer wird quasi die Bandgeschichte von Sandow reflektiert, von den Beginn bis ca. 92. Und die Rolle von Kai-Uwe übernimmt Alexander Scheer, hat auch gesungen. Mhm. Und da hören wir jetzt mal aus diesem Hörspiel das Stück Tour de Luz.
Das Wasser irrt einen Schatten, voll von schwarzer Energie, trägt im Herzen seine Schwester, die halb Engel und halb Möwenvieh. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich weiß es nicht, ich will's nicht wissen. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich weiß es nicht, ich will's nicht wissen.
Süden, 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 rette uns, gib uns einen neuen Wink. In Mittweida, gib uns ein Zeichen. Wer wird warten? Wir müssen fliehen. Wohin nur?
Zieh mich aus dem Wortschlamm, Schwester. Das Kreis ich wieder kreisen zieh. Bis der Schwindel flieht dem Flusse, der den Riss von Kalber spült. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich weiß es nicht, ich will's nicht wissen. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich weiß es nicht, ich will's nicht wissen.
Die immer gleichen Landschaften und Fahrschatten in sinnentleerter Knete. DDR, Kreisverkehr, die stark verblassten Losungen, die verrotteten Häuser, das immer mehr verschwindende Geheimnis.
Ich wollte darin die Schwingen heilen und dann bald stromabwärts ziehen. Der Mündung nicht verweilen und auf ewig 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 nimmer wiedersehen.
Also wir hören eigentlich aktuell in einem Hörspiel einen Richtig. Titel, den Sandow, Kai-Uwe, komponiert und geschrieben hat, gesungen von
Alexander Scheer,
genau.
Dem aktuell vielleicht den bekanntesten, die bekannteste Rolle als Gundermann in den Kinos spielt. Mhm. Läuft, glaube ich, immer noch.
Bestimmt, ja.
Wie kommt es denn dazu, dass ein Autopic oder ein autobiografisches Hörspiel über dich entstanden ist mit dieser Besetzung?
Ich hatte, nachdem wir uns 99 zwischendurch mal aufgelöst haben, hatte ich einen Roman angefangen und der endete nach 30 Seiten, weil ich merkte, ich kann nicht schreiben oder noch nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich hatte auch noch nicht den echten Abstand. Ja. Mhm. Und nach meinem allerersten eigenen Hörspiel, der Nanga Parbat, sagte mein Redakteur beim Hessischen Rundfunk, was machen wir als nächstes? Ich sagte, ich habe eigentlich nichts. Ich habe mal einen Roman angefangen über die wilde Zeit der Band Ende der 80er, Anfang der 90er. Dann sagt er, schreib mir das, das machen wir. Und dann schrieb sich das, inzwischen waren 10 Jahre vergangen und ich schrieb das in 3 Wochen runter. Also das war mir so lebendig, gegenwärtig, diese entscheidende, prägende Zeit, in der man nicht nur selbst die Welt für sich auf den Kopf stellt, sondern die Welt drumherum stellt sich selbst auf den Kopf. Und alles ist gleichzeitig und man schwimmt in einer Welle aus Exzess und Wahnsinn und Verlust und Möglichkeiten, Unendlichkeiten. Durch diese 4 Jahre, also auch in dem Hörspiel, es ist sehr intensiv, auch von den ganzen Schauspielern, also wunderbar performt.
Das umfasst die Zeit, ist vor der Wende, ja, bis zur Wende?
Genau,
oder?
Genau, und erzählt dadurch eigentlich auch, unter welchen Drücken diese Wende stand und diese Band stand und dann, wie sich alles komplett umdrehte und dennoch nicht das Glück brachte, aber waren viel Erfahrung, aber eben auch letztendlich in einer Tragödie endet, dann in dem Unfall. Und all das erzählt das Hörspiel und ich wollte Cher von Anfang an für diese Rolle und er war einfach wie immer abgetaucht. Ja. Er ist manchmal unglaublich schwer zu erreichen. Und plötzlich, ich hatte es schon...
Ihr kennt euch woher? Ja.
Gar nicht. Also seitdem. Und ich hatte dann schon überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Und jetzt rückt es langsam näher. Und plötzlich rief jemand an, völlig aufgeregt. Und sagt, wir müssen das machen. Er macht das 100% und er macht das so gut wie niemand anders. Also Cher war völlig aufgeregt. Und dann lernten wir uns kennen. Dann brachte er noch für den Counterpart, also für die andere Seite, für die Rolle von Chris, brachte er Ronald Zerfeld mit. Und die beiden, da war der Raum voll. Ja, also so sagt man bei Schauspielern. Und so hatten wir dann auch eine wahnsinnig tolle Aufnahmezeit.
Ja,
mit allen Schauspielern, es waren ja noch viel mehr. Und dass das sehr intensiv geworden ist.
Wie geht's da einem selber, wenn man jetzt so die eigene Geschichte dann...
Reflektieren kann man das wirklich erst, wenn es fertig ist. Denn wenn man das aufnimmt, dann bin ich ja der Regisseur und bin wahnsinnig klar, aufgeregt, ja. ob das alles funktioniert. Und
du musst ja auch einen gewissen Abstand wahren, dass es auch gut wird.
Ja,
Also da darf man die Emotionen...
Das können wir doch mal bei Radio Blau hier mal senden.
Es ist auf jeden Fall ein empfehlenswertes Hörspiel. Also jeden Hörer und Hörerinnen da draußen, die Interesse an der Band Sandu haben, im Feuer, kann ich nur
es geht ja auch um diese ganze Geschichte, also das, was wir hier auch als Programm gewissermaßen unsere Sendung haben.
Kann man auch
also
mal machen. Und wir wollen jetzt mal auch zur Erklärung einfach mal von dem Hörspiel den Trailer euch mal anbieten, dass ihr mal so mitkriegt, worum es da eigentlich geht.
Wer zum Teufel sind wir?
Im Feuer. Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt.
Im Feuer erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Band inmitten der untergehenden DDR. Die Geschichte einer exzessiven Jugend.
Ich hab ein Messer, du Penner!
Ist mir da, Leute, komm hier!
Ich bin da!
Was ist? Na, komm
mal! Ihrer Sehnsüchte und Leidenschaften, ihres Verlangens und ihrer Musik.
Was willst du eigentlich wirklich?
Na, dich.
Du? Und du willst nur Sex.
Sex? Ist eine Brücke, die einstürzt, wenn man hindurchfährt, Cassandra.
Auf der Flucht vor dem System.
Euch holt die NVA im Herbst garantiert, ihr Tagesilos.
Auf der Flucht vor der Realität.
Der Horizont den Russen, der Himmel den Chinesen.
Nein, Mann, Quatsch, da hinten, das ist Australien, Mann.
Ich glaube, er betrügt mich.
Das klingt einfach gut aus deinem Mund.
Willst du was trinken?
Ja.
Im Feuer, auf Tour und durch die Nacht und immer im Rausch erschaffen sie sich ihre eigene Welt.
Hure! Verdammter Dreckschlüpper!
Und im Rausch verlieren sie alles. Inmitten des aufziehenden neuen Deutschlands.
Ich sage euch, dass wir alle den Bach runtergehen. Wenn die Zügel nicht bald wieder anziehen, ist bald Pumpe.
Wo bleiben die Panzer?
Feuer. Eine Bohemiengeschichte zwischen Liebe und Sucht, Verlust und Exzess.
Auf was bist du drauf? Hendrik Kovchak.
Ihr Weg kompromisslos und selbstzerstörerisch.
Ich bin zurückgekehrt ins Reich der Tiere.
Ihre Kunst einzigartig.
Ich bin kein Schauspieler. Könnt ihr nicht jemand anderen nehmen? Himmel!
Sprich oder stirb.
Im Feuer mit Alexander Scheer, Ronald Zerfeld, Lars Rudolph, Momo Kohlschmidt, Wolfgang Wagner und anderen. Musik Sando.
Du machst es der Stasi aber auch wirklich nicht einfach.
Ja! Ja!
Good evening. The medium is the message.
Live bei uns im Studio zu Gast Kai-Uwe Kohlschmidt von Sando, seines Zeichens, ja, Musiker, Theatermensch, Hörspielautor und
Filmmusikkomponist,
Dichter.
Wie gewonnen, so zerronnen, wie geboren, so verreckt, dazwischen nur der Rausch und weg.